jeder seinen Jesus Christus verkündet. Wie filter ich denn das zurecht und wie finde ich raus, wo ich jetzt das richtige, perfekte Zeugnis habe?
Eben, das ist genau das Problem. Vielleicht könnte man schon etwas sprachlich hinweisen. Ich glaube nicht, dass die Menschen, von denen Sie sprechen und die da an der Tür klingeln, von Jesus Christus sprechen. Man kann nämlich beobachten, dass inzwischen so eine Verschiebung geschieht von Christus zu Jesus. Ein klassisches Buch der Christenheit aus dem Anfang der Neuzeit heißt Nachfolge Christi. Heute sprechen die Leute eigentlich fast nur noch von der Nachfolge Jesu. Da ist tatsächlich eine Verschiebung passiert. Man nimmt diesen Mann, Jesus, und interpretiert ihn auf seine Weise. Ganz wie sagen, da gibt es unzählige Bücher, die einen, die ihn angehen als den integrierten Mann, der die Frauen gut versteht, der nächste als den Sozialrevolutionär und dergleichen. Wir müssen also schauen, wo kann man diesen Jesus Christus heißt. Christus ist das griechische Wort für Messias, der Gesalbte. Und das wird schon in den frühen Paulusbriefen wird das gleichsam zu einem zweiten Namen Jesu. Da taucht immer diese Verbindung auf, Jesus Christus, Jesus Messias, wo das in einem da ist. Das heißt, es ist ja die Erfüllung der Verheißungen an die Juden, die diese Männer, die Jesus Christus begegnet sind, in ihm erkannt haben, die vor allen Dingen durch nach diesem grässlichen Desaster seines Todes, die ihn dann lebend erfahren haben und auf einmal aus dieser Verlorenheit und dieser Angst und Not heraus sich trauen, aufzutreten, zu predigen, die in die Welt gehen, die alle hinterher zum Teil auf qualvolle Weise umgebracht werden und sich dafür umbringen lassen. Dieser Ausgangspunkt, der geht dann weiter durch eine Tradition, die wir zwar nicht an allen Stellen im Einzelnen lückenlos schließen können, wo wir wissen, wo da jetzt welcher Bischof oder wie herkommt, aber wo wir doch immer wieder Fäden sehen und Verbindungen von diesen ersten Aposteln her bis zu uns, diese sogenannte, die Fachleute sagen, apostolische Sukzession. Also dass es eine Nachfolge gibt durch Beauftragung, durch Handauflegung dieser ersten Zeugen, bis in die Gegenwart hinein und an denen orientieren wir uns. Leider hat es dann innerhalb dieser Christenheit, das ist wirklich eine schlimme Hypothek, nochmal zu großen Spaltungen geführt. Die erste Spaltung zwischen der Westkirche und der Ostkirche zum Ende des ersten Jahrtausends und dann nochmal bei uns in Europa die große Spaltung der Reformation, in deren Folge ja Europa in Blut versank. Die einzige Lösung war dann im Westfälischen Frieden, die Religion und die Konfession zur Privatsache zu machen. Damals erstmal zur Privatsache der Fürsten. Und heute haben wir die Demokratie, jeder sein eigener Fürst. Heute ist es Privatsache der einzelnen Leute. Das ist nochmal eine ganz schlimme Hypothek und eine Belastung erstmal angesichts des gemeinsamen Bezugs auf Jesus Christus unter den Christen selber, aber dann natürlich noch auch einmal für ihr Zeugnis anderen gegenüber. Das ist die Situation. Also dass dieses Reden und Ihre Anfragen tatsächlich schwer zu beantworten sind, dass man sagt, also einerseits bin ich Christ, aber den Christen gibt es ja gar nicht. So, man muss jetzt nochmal gucken. Ich bin römisch-katholischer Christ und der Überzeugung, dass hier die Fülle der Tradition gegeben ist und da ist. So sehr auch bei uns Schwachstellen und Lücken sind und wir zu lernen und hinzuhören haben auf die anderen Kirchen.
Sie haben eingeschaltet im Kurs Null bei Radio Horeb und den Gesprächen über den christlichen Glauben. Heute mit Jörg Splett. Er ist emeritierter Professor für Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Kehren wir noch einmal zurück zu Jesus Christus. Also ich fasse nochmal zusammen, Sie haben gesagt, hier zeigt sich Gott in einer für uns doch letztgültigen Weise. Also besser geht's nicht. Einen besseren Punkt, um ihn zu erkennen, haben wir einfach nicht. So, und jetzt schauen vielleicht manche unvoreingenommen in die Bibel, ins Neue Testament und da steht da zum Beispiel was von Krankenheilungen und von Predigten Jesu und dann sagen sie, okay, das sieht schon ziemlich nach Gott aus. Und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo Jesus zum Tode verurteilt wird und tatsächlich auch hingerichtet wird am Kreuz und auch stirbt und begraben wird. Und da sagen natürlich einige dann, also hier hört es nun wirklich auf. Wenn das Gott ist, dann ist es doch schlechthin unmöglich, dass der jetzt da am Kreuz stirbt und begraben wird. Und gut, dann ist Auferstehung, aber das vorher, also da hört bei mir wirklich das Verständnis auf. Was sagen Sie denen?
Vielleicht sollte man an dem Punkt tatsächlich etwas einfach so in die Geschichte zurückblicken und sagen, was ist denn dort passiert? Also diese Zeugen sagen, sie hätten ihn lebend gesehen, sie tauchen ganz verwandelt auf. Und jetzt fangen die an, in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten, darüber nachzudenken, was ist ihnen in diesem Mann begegnet? Und ich glaube, das muss man auch den Zeitgenossen versuchen, so ein bisschen zu vermitteln und nachzuerzählen. Die überlegen sich, was war das für ein Mann, der einerseits unter uns gelebt hat, mit uns gegessen, geredet hat, der Wunder gewirkt hat, aber ein ganzer Mensch war und nicht etwa ein Halber und kein Halbgott oder so etwas, wie es da in Griechenland gibt, sondern ein voller Mensch, bis hin zu diesem qualvollen Tod, der uns hinterher wieder begegnet ist, der uns ein Gebet beigebracht hat, wo wir auf Bitten, nämlich der Apostel, seiner ersten Jünger, wo er uns erlaubt und anleitet dazu, Gott unseren Vater zu nennen, der aber selber an keiner Stelle, in den Texten steht das nicht, mit uns gebetet hat, sondern der Johannes sagt, mein Vater und euer Vater. Wie ist das Verhältnis dieses Mannes zu Gott? Darüber, das ist das Hauptthema der nächsten Jahrhunderte, in der Gemeinde selber. Und dann bot sich erst einmal an zu sagen, ja, wir haben doch in den Schriften, und wenn die ersten Christen Schriften sagen, dann meinen sie natürlich die jüdische Bibel. Das sind ihre Schriften. Also es war auch die Schrift, in der Jesus gelesen hat, gelernt hat und auf die er sich bezieht. Da sagen sie, gibt es in diesen Schriften so etwas wie die Rede von der Weisheit Gottes. Und da gibt es ein Buch der Weisheit, in dem spricht die Weisheit selber und sagt, mich erschuf Gott vor allen anderen Geschöpfen und ich war bei seiner Schöpfung dabei und bin gern bei den Menschen. Und von dort her gibt es dann schon eben in Israel so etwas, wie die Fachleute sagen, eine Chokma, so heißt das nämlich auf Hebräisch, eine Chokma-Spekulation, weil auch die sich ja Gedanken machen mussten, wie verbindet sich eigentlich der absolute, riesige Gott zugleich nochmal mit diesem Volk, das er sich auserwählt und das uns den einen Gottglauben vermittelt hat, uns den Sonntag geschenkt hat und so weiter, dass sie sagen, vielleicht denken wir ihn so, dass er so etwas ist wie die Weisheit, von der diese Schriften dort sprechen. Die Weisheit war eine weibliche Form und in der Spiritualität, in der Frömmigkeit der Juden hat es dann der männliche Jude mit der weiblichen Weisheit zu tun. Jetzt im Neuen Testament ist es männlich der Logos, das heißt der Sinn, das Wort, das ist unübersetzbar, dieses Herzwort des Griechischen. Und sagen, also der Logos, das ist so etwas wie die Weisheit im Alten Testament, ist es ein Erst- und Supergeschöpf. Das war der Theologe Arius, der sich das zurechtgelegt hat. Und das war so einleuchtend, dass ein Kirchenhistoriker hat gesagt, der ganze Erdkreis hinterher arianisch war. Das passte auch den germanischen Königen, ein Gott, ein König. Und dann gibt es eben nochmal diesen Mittler, ein Mittelgeschöpf zwischen Gott und den Menschen. Das hat der Anführer dieser Gemeinschaft, der Papst und eine Reihe von Bischöfen sind dem treu geblieben und es hat sich durchgesetzt hinterher in den großen Konzilien, in den allgemeinen Versammlungen. Nein, es reicht nicht. Es reicht nicht zu sagen, er ist ein Supergeschöpf. Wenn man das wirklich durchdenkt, muss man sagen, der Unterschied zwischen diesem Mann Jesus von Nazareth und Gott ist ein Unterschied in Gott selbst.
Also Sie sagen uns jetzt praktisch, dass auch am Anfang, wo wir eigentlich denken, da war alles klar und es ist erst später irgendwie ein bisschen verdunkelt worden, langsam schleift sich da sowas ab. Sie sagen, dass schon die ersten Zeugen, die sind diesem Jesus Christus begegnet und sowohl vor seinem Tod als auch nach seiner Auferstehung, da ist mit ihnen irgendwas passiert und dann haben sie sich wirklich ganz intensiv auch damit gerungen, wie sie das jetzt verstehen sollen.
Eben, das müssen Sie doch, also das war Ihnen klar, dass das irgendwie was ganz Großes und Tolles ist, dass es auf die Seite Gottes gehört. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das denken? Man muss sich mal überlegen, das Judentum steht da, das ist seine Botschaft, dieses kleine Volk da in Palästina gegenüber den Großreichen ringsum mit ihren Götterwelten, mit ihren riesigen Göttern, wenn man das sieht, zum Beispiel im Museum in Berlin oder im Louvre oder in London, diese riesigen Stiere und all das. Und die stehen da und sagen, wir haben einen unsichtbaren Gott, so wie wir beim letzten Mal davon gesprochen haben, den man nicht sieht, den man nicht greifen kann, aber natürlich einen Gott. Wie soll das überhaupt denkbar sein? Also, dass es Jesus nicht einfach ein zweiter Gott sein kann, neben den anderen, neben dem Gott, dass wir jetzt zwei Götter haben. Und dann spricht er noch vom Tröster und vom Beistand, wären das dann drei Götter. Das kann ja überhaupt nicht in Frage kommen. Ist völlig klar, ein Gott, ein Glaube.